Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe ihn im April 82 in London interviewt, gesprochen. Dachte ich erst, oh, der ist ja unfreundlich oder so oder muffig, aber er lockerte dann auf und dann redete mir auch über alle möglichen Themen.
What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word.
Elton John und seine Musik und seine Achterbahn-Karriere, darüber gibt es noch ganz viel zu erzählen. Und das machen wir in diesem zweiten Teil Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban über Elton John. Ja, Peter, hi.
Hallo, Uke.
Elton John, da gibt es noch so viel zu erzählen. Wir haben schon eine erste Folge aufgenommen, die ungefähr bis Mitte der 70er Jahre, genau, sozusagen in der Lebens- und Karrieregeschichte von Elton John gespielt hat. Das ist natürlich schon die Phase, wo dieser Song herkommt. Hat man eigentlich damals immer noch mehr dieser großartigen Balladen auch erwartet schon?
Also, das kann man nicht sagen. Das gehörte einfach zu Elton John. Einfach diese wunderschönen Balladen, aber auch die Rocker. Insofern hat er natürlich auch das gemacht, um Erfolg zu haben. Und insofern waren sie immer glücklich, wenn sie solche Songs hatten auf diesem Album Blue Moves, das in einer Phase kam, wo große Probleme existierten. Weil die Beziehung auch zu Bernie war schwierig, weil der schrieb eher düstere Texte. Er trennte sich von seiner ersten Frau, von Tiny Dancer, von Maxine, und war eher nur traurig. Und dass Elton schon sagte, nein, ich brauche jetzt mal einen neuen Input.
Brauche was Fröhliches.
Was Fröhlicheres. Und außerdem war Elton selbst in einer Krise. Mittlerweile war er auch kokainsüchtig geworden, auch Bernie. Bernie hat das schnell dann abgeschafft. Er ist jemand, der disziplinierter ist und hat das dann schnell beendet. Aber Elton begann praktisch dann eine Phase, die bis 1990 dauerte, wo also er unendlich viel Kokain zu sich nahm und auch dazu dann trank. Übrigens auch eine Geschichte, was es so gibt. Schon 1970 waren die beiden kleinen harmlosen Engländer nach L.A. gekommen.
Also Bernie Taupin und Elton John.
Ja, die beiden. Ja. Und wunderten sich, dass sie eingeladen wurden vom Sänger von Three Dog Night, einer amerikanischen Band, Danny Hutton, zu Hause und waren bester Laune und waren da zum Essen eingeladen. Und bis 7 Uhr, 8 Uhr morgens und ohne Probleme fuhren sie dann nach Hause in ihr Hotel. Und später hat Danny Hutton ihnen dann erzählt, wisst ihr, warum er so gut drauf war? Wir hatten in euer Essen ein bisschen Pulver gemischt. Und das war das erste Mal, dass die beiden in Berührung mit sowas kamen, die ehrlich gesagt in England da ganz simpel waren. Das waren ganz normale, die mit solchen Dingen nichts
also
zu tun hatten.
Also unbedarft geradezu.
Unbedarfte, Herr, Jungs. Und wie gesagt, das ist ja das Übel. Wir müssen immer wieder über sowas reden, das ganz viele Karrieren beeinflusst. Wie Elton John das geschafft hat, trotzdem so viele Alben aufzunehmen, so viele Tourneen zu machen und immer noch zu singen dabei, ist schon ziemlich, ziemlich eigentümlich und verwunderlich, weil auch die Stimme hat gelitten. Denn es merkte man dann auch Ende der 70er Jahre, er wurde oft heiserer und das hat sich besonders in den 80ern dann gezeigt. Er litt dann darunter und er war so drauf, dass er auch mit seiner persönlichen Welt, mit seiner Beziehung zu seinem Manager nicht klar kam. Da war immer noch der Zwiespalt zwischen dem Schüchternen und der Showperson auf der Bühne. Und das eskalierte dann in einer Episode, die auch im Film deutlich
also
beschrieben
Film
ist.
Rocketman,
in
ja.
dem Rocketman, in dem Film beschrieben ist. Ja, das war also schon ein Tag, an dem er, glaube ich, den Stern auf dem Hollywood Boulevard bekam.
Okay.
Es gab eine große Feier in seinem Haus dann in Beverly Hills.
Also er war offenbar nach Los Angeles gezogen dann?
Ja, er wohnte dort, ja, hatte da ein riesiges Haus und in der besten Gegend natürlich. Geld war ja nun wahrlich nicht mehr das Problem. Mhm. Und nahm dann wohl zu Kokain dann auch noch Schlaftabletten. War einfach nur höchst deprimiert, vielleicht gab es einen Streit oder sowas. Jedenfalls nahm er Schlaftabletten ab, aber schaffte es noch runterzukommen und stürzte einfach in den Pool. Und sie haben ihn dann gerettet, ins Krankenhaus gefahren und so weiter. Die Oma hat irgendwie gesagt, er hat uns die Party versaut.
Ja, die Oma war auch da. Er hatte auch mal eine enge Beziehung. Das steht in dem Buch hier in seiner Autobiografie. Die Oma hat gesagt, jetzt hat Reggie uns noch den Tag versaut.
Ja. Aber jedenfalls war das also schon ein deutliches Zeichen. Da ist was nicht in Ordnung. Hier läuft was total falsch.
Also wir sprechen ja über Elton John. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen an dieser Stelle in diesem zweiten Teil des Podcastes über den größten Popstar in dieser Phase der 70er Jahre. Am meisten Verkäufe, eine schrille Bühnenshow-Persönlichkeit, ein begnadeter Songschreiber, toller Sänger, großartiger Pianist. Man kann diese ganzen Superlative so nacheinander auftürmen und sieht doch, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der offenbar persönlich aber nicht wirklich glücklich war, keine glückliche Beziehung führte.
Überhaupt nicht, nein. Und dann machte er auch noch Folgendes, er trennte sich von seiner Band. Also es gab ja diese Basis der Band, also Nigel Olsen und Dee Murray und Davy Johnson dann.
Hieß die eigentlich wirklich Elton John Band oder wie hieß die? Hatte die einen Namen?
Die hatte eigentlich keinen Namen, aber es war die Elton John Band. Und die wirklich so zusammenhing und die auch auf allen Platten gespielt haben. Er trennte sich, er wollte irgendwie was anderes. Er trennte sich von Bernie Taupin, auch von der Band, und nahm seine Platten jetzt mit Studiomusikern auf, amerikanischen Studiomusikern, Toto, also mit Jeff Porcaro und anderen aus der Band und vielen, vielen anderen Musikern. Und auch mit anderen Textern. Gary Osborne war einer und andere auch. Hin und da gab es dann wieder mal einzelne Zusammenarbeiten mit Bernie, aber immer nur mal einen Song pro Platte, die dann aber immer die besten Nummern waren. Also zum Beispiel Just Like Belgium ist ein schöner Song eigentlich. Remember Belgium and the Brussels Museum where we piled on the front steps like stray cavaliers. A code of living meant little to others. The few francs we saved bought some cheap souvenirs. But the red lights where the cat bites make it just like Belgium. See his face down on the floor of another cheap barroom. Street walker sweet talk you out of your spare change. And your sweet madame makes it seem just like Belgium. Aus einem Album von 1981.
The Fox heißt das Album.
The Fox, das Album, da hat also dann Bernie den Song geschrieben. Oder Tom Robinson, ein Musiker, ein schwuler Rockmusiker aus England, der auch in Deutschland sehr bekannt geworden ist mit der Tom Robinson Band. Der hat zum Beispiel auch viele Songs mit Horst Königstein in Deutschland geschrieben. Der hat den Text zu Eltons Song geschrieben. Auch ein sehr, sehr schöner Song. Ein trauriges Liebeslied. Your grace and style cut me to the bone with your razor-blade smile. I watched you playing pool, saw around the school that I love you. I love your gypsy hair and dark brown eyes. Always I'm prepared for your pondered replies. Cynical and lean, I lie awake and dream about you. If you only knew what I'm going through, time and again I get ashamed. When you're standing there Also es gab Platten, aber die waren alle nicht so toll, aber ein, zwei Songs waren immer drauf. Und dann gab es schreckliche Ausflüge, wie zum Beispiel in Disco-Musik. Also er machte ein Album mit Pete Bellotte, das war dieser Münchner, britische Produzent, der in München arbeitete, in den Musicland Studios und so.
Also so die Hochzeit der Disco-Phase, okay.
Ja, und das war also eine Episode, die also wirklich keine schöne Musik hervorbrachte. Aber es war eben die Zeit, es war angesagt. Es war Donna Summer und Pete Bellotte war auch der Produzent von Donna Summer und der Songschreiber. Insofern, das war alles in dieser Periode, in der Elton immer tiefer auch in seine Drogensucht rutschte und trotzdem aber den Betrieb aufrechterhielt.
Das kann man wohl sagen. Song for Guy zum Beispiel ist ein Lied, das quasi fast ohne Text auskommt. Ein Instrumentalsong, der auch ein Hit wurde. Das ist schon ein bisschen so. Er machte was und dann wurde irgendwas daraus immer ein Hit, oder?
Aber es ist auch wieder mal irgendwo toll und genial, weil er machte ein Instrumentallied mit einer wunderschönen Melodie, das auch noch einen traurigen Anlass hatte. Der war ein Bote in seiner Plattenfirma. Rocket Records hieß seine Plattenfirma, Eltons mittlerweile. Und der Bote war tödlich verunglückt. Und für den, der hieß Guy. Für den hat er diesen Song geschrieben. Und ein wunderschöner Song.
Setzt da ja so ein, ich weiß gar nicht, so ein Klangholz oder sowas ein. Das musste ich im Musikunterricht, musste ich das einzeichnen in so eine Noten. Schön. Das war echt total schwierig.
Aber er hatte richtig einen guten Musiklehrer, der das machte.
Ja, ich hatte einen sehr guten Musiklehrer. Muss ich mich mal für bedanken, aber es war eine schwere Aufgabe. Aber in der Tat war das, das war ein Hit und das war ja auch ein sehr bekannter Radiosong. Er hat es irgendwie schon auch immer noch drauf. Viel mehr über Elton John haben wir natürlich schon in der ersten Folge gesprochen, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Also quasi die Anfänge, wo Elton John herkommt, wo er quasi seine musikalischen Wurzeln hat, bis so Mitte der Ende der 70er Jahre, wen das interessiert. Diese Folge gibt es natürlich in der ARD Audiothek. Das nochmal als Hinweis. So, wir sind jetzt Ende der 70er Jahre, es gab Ausflüge zu Disco, Elton John versucht hier was, probiert da was Neues und hat doch immer wieder ab und zu einen Hit. Oder wie ist das gewesen? Hat man damals gedacht, na, da kommt nicht mehr so viel oder das geht jetzt langsam so in Sinkflug
über? Naja, es war schon eine schwierigere Phase, die Erfolge waren auch nicht mehr ganz so groß, also die Verkäufe waren nicht mehr ganz so groß. Und er hatte in Amerika, wie gesagt, das Problem, dass er in einem Interview bekannt gemacht hatte, dass er bisexuell ist. Das war, er sagte nicht mal, dass er homosexuell oder gay ist, sondern er sagte bisexuell. Und das reichte schon, dass also in Amerika kirchliche Organisationen sich gegen ihn wandten, dass Konzerte abgesagt wurden, dass Plattenverkäufe stagnierten und so weiter. Also das hatte gravierende Auswirkungen, sodass er sich auch nach England zurückzog und erstmal eine Pause machte und von England aus eher mehr arbeitete. Und dann aber immer mehr Alben aufnahmen, die also auch hin und da mal einen schönen Song hatten. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe ihn im April 82 in London interviewt, gesprochen. Das Interview fand morgens relativ früh um 10 Uhr statt. Er kam mit seinem Motorrad. Er wohnte in der Holland Park Road. Das ist Notting Hill, ein bisschen weiter raus noch. Und 10 Minuten mit dem Motorrad. Und kam da in Motorradklamotten dann da rein. War noch in seiner Drogenphase. Also er war schon sehr verschnupft, kann man schon sagen. Und wurde aber dann, dachte ich erst, oh, der ist ja unfreundlich oder so oder muffig, aber er lockerte dann auf und dann redete mir auch über alle möglichen Themen, auch eben darüber, dass er seit seiner Bekanntgabe, dass er bisexuell ist, große Probleme in Amerika hatte. Das war ein Thema oder auch das Thema, dass er einen Song gemacht hatte, White Lady, White Powder, auf einem Album 1980.
Das war ja sehr deutlich. Ne?
Ein deutliches Kokain-Thema und die Begleitsänger, darüber redeten wir, die waren natürlich passend, die Eagles, die auch sehr, sehr bekannt in diesem Thema waren. Und das war Don Henley und Glenn Frey, die damals den Chor gesungen haben zu diesem Stück.
Ja, muss man auch immer machen, ne?
Ja, also. Und dann haben wir über sein aktuelles Album, das damals gerade rauskam, Jump Up, geredet. Darüber, mit wem er es produziert hat, mit den Musikern in L.A., mit Toto, also mit Jeff Porcaro, mit denen hat er gearbeitet, Steve Porcaro und anderen. Das war nun seine neue praktische Hausband, die Platten. Aber live trat er eben auch mit anderen Musikern auf. Die Band kam erst später wieder zusammen, erst danach so wieder.
Dann also die alten
Nigel Olsen, okay. Und so. Die Band kam aber dann wieder zusammen in den 80ern. Und das war so die Zeit. Dann redeten wir auch noch über einen Song, der auf Jump Up, das war ja 2 Jahre, nachdem John Lennon ermordet worden war, also 1,5 Jahre. Und da hatte Elton einen Song geschrieben, Empty Garden. Für den hatte Bernie Taupin den Text wieder geschrieben, obwohl die beiden eigentlich noch nicht wieder regelmäßig zusammenarbeiteten, hatte er ihn gebeten, einen Text zu schreiben. In Klammern, Hey, Hey, Johnny, so heißt dieser Song. Und ja, er sagte, dieser Song, der macht ihn so sentimental, weil das so ein guter Freund von ihm war. Und Johnny hätte den Song geliebt. Es geht da um einen Gärtner, der jetzt einen leeren Garten vor sich hat und den er eigentlich pflegen muss und aber jetzt zu viel trockener Sand und trockene Erde kommt. Also praktisch auch der Tod praktisch gekommen ist. Und das endet dann in dem Refrain, Hey, hey, Johnny, do you wanna come and play in my garden? Also das ist ein wunderbarer, lieber, sentimentaler Song, eine Erinnerung an John Lennon.
What happened here as the New York sunset disappeared? I found an empty garden among the flagstones there. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for? This little empty garden by the brownstone door, and in the cracks along the sidewalk, nothing grows no more. Ooh, lived here. He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so crippled and with age, a gardener like that one, no one can replace. And I've been knocking, but no one answers. And I've been knocking most of the day.
Diese Art zu singen, das klingt wie die Verzögerung, die John Lennon öfter gebraucht hat, finde ich.
Ja, das hat er natürlich bewusst gemacht, klar.
Also wie auf Double Fantasy oder so, ne?
Genau, eindeutig.
Also das
eindeutig war das also auch eine Referenz an den an den Freund. Also das war schon ein ganz bewegender Moment in diesem Gespräch. Und damals war schon abzusehen, dass die beiden Bernie Taupin und Elton wieder richtig zusammenkommen würden. Und das nächste Album, das dann 83 erschien, Too Low for Zero, war dann das erste wieder.
Guck mal hier, die habe ich hier vor mir liegen.
Ah,
leicht vergilbt, aber ist es sie noch? Die ist wirklich toll, finde ich.
Ja, das ist also gleich schon wieder ein großer Schritt nach vorne. Und da sind ja auch schöne Songs drauf, wie Cold as Christmas, In the Middle of the Year. Das wird ja heutzutage als Weihnachtslied auch benutzt, was eigentlich Quatsch ist.
Weil ja, das handelt eigentlich genau Quatsch,
von
ja.
was anderem. Eben von Einsamkeit und Trauer.
Missverstandene Weihnachtslieder. Das ist auch genau. eine schöne Folge für uns.
Aber auch I'm Still Standing, auch mittlerweile ein All-Time-Klassiker im Repertoire.
Darf auch in keiner Show fehlen. Nee, ne?
Natürlich
möchte mal
nicht.
Kurz anmerken, er schreibt in seinem Buch, dass er Empty Garden, also diesen Song für John Lennon, so gut wie nie spielt, weil er kann es nicht aushalten, weil es ihm so nahe
genau.
geht immer noch. Also es ist sehr bewegend immer noch.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind.
Also, das war schon ein großer Schritt wieder in die gute alte Zeit.
Ich glaube, dass Too Low for Zero auch kommerziell sehr erfolgreich war.
Ja.
Ne? Ist das nicht so, dass das auch nicht nur jetzt schöne Lieder waren, sondern das wurde auch quasi anerkannt und es waren echte große Hits dabei.
Genau.
Ne?
Mhm.
Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Laughing like children, living like love.
Aber danach ging es dann schon wieder in die Phase, wo die Alben dann doch unterschiedlich gut waren. Also da gab es immer mal Highlights, wie bei dem Album Breaking Hearts, der Titelsong, oder auf Ice on Fire Nikita, ein schöner Song über einen Freund in Russland.
Ja, aber das Lustige ist, kannst du dich an das Video erinnern? Da geht es nämlich um eine Frau mit einer Pelzmütze und kurioserweise hat man offenbar angenommen damals, dass Nikita ein Frauenname ist, was natürlich Quatsch ist, weil man kennt ja zum Beispiel Nikita Khrushchev,
das
ein Männername war. Also insofern ist das ein Liebeslied an einen Mann, was bei Elton John ja gar nicht falsch ist, aber man hat offenbar, weiß nicht, bewusst missverstehen wollen, dass es an eine Frau geht, schrägerweise.
Wo wir von Frauen sprechen, er hat dann eine seltsame Sache. Jeder wusste ja eigentlich, dass er schwul ist. Und trotzdem kam dann die Nachricht, dass Elton John geheiratet hätte. Seine Tontechnikerin, eine Deutsche, Renate Blaul. Das hat nun schon überrascht. Das war 84.
Ja.
Hat auch nicht so lange gehalten. Also ich glaube 85 oder so.
Haben sie sich nicht in Australien oder so kennengelernt?
Ja, in Australien. Aber sie hat dann auch auf dem Album, das dann Breaking Hearts, da hat sie dann als Toningenieurin gearbeitet. Und dann haben sie sich aber im nächsten Jahr schon wieder getrennt. Und ja, es war, glaube ich, keine glückliche Ehe, weil das natürlich klar, dass das einfach nur eine, ich weiß nicht, was ihn da bewogen hat, genau wie ein Bühnenkostüm, das er anzieht. Jetzt möchte ich mal irgendwie so erscheinen wie jemand anders und ganz normal erscheinen. Oder jedenfalls war das kein Erfolg, diese Ehe.
In dem Buch schreibt er ganz kurz darüber, er schreibt sehr liebevoll über diese Frau, seine Ehefrau eben, aber auch mit dem Hinweis, sie hätten eben bei Trennung oder kurz vor der Trennung verabredet, dass er darüber nichts weiter ausbreitet. Ich glaube, sie hat das nicht ganz gehalten über die Jahre, zumindest lässt er das so anklingen. Er hält sich da so ritterlich dran. Ich finde, das kann man respektieren und fertig so. Aber in der Tat war es kurios damals. Ich kann mich daran erinnern, dass die Bilder waren in der Zeitung.
Es wird nicht zu ihrem Schaden gewesen sein, die Trennung. Also da bin ich ziemlich sicher. Denn Elton John war immer noch ein sehr wohlhabender Mann, obwohl er viel Geld ausgegeben hat in den 80ern und auch dann in den 90ern. Also er war ja bekannt dafür, dass er zwar Millionen verdiente. In einem Jahr gab es in einer Statistik, hat er 40 Millionen verdient. In einem Jahr. Und er sagt, manchmal im Monat eine Million ausgegeben. Für Unsinn.
Er hat unglaublich viel Zeug gekauft, ne?
Ja. Mhm. Also, was er gesehen hat, hat er gekauft. Es gibt ein wunderbares Foto, so das Übernachtgepäck von Elton John. Es sind zwei riesige Kofferwagen mit ungefähr 25 Koffern. Das brauchte er so für so eine kurze Übernachtung. Also es war schon exzessiv. Autos ohne Ende, ich glaube 17 und die größten und fetzten Rolls-Royce. Ja, aber er brauchte das anscheinend auch, um seinen Frust und seine Einsamkeit zu kompensieren. Ich glaube, das war auch eine richtige Kaufsucht. Genau.
Er beschreibt es zumindest so,
So hat er es beschrieben. So,
ne? Es ist im Grunde fast tragisch, dass man in dieser Phase dann, oder wo wir jetzt quasi über seine Süchte sprechen, weil das hat ja dann noch kein Ende gefunden. Dennoch kommt das ja wieder auf die Spur und er liefert dann irgendwie in den 80er Jahren auch immer mal ein, zwei Songs, die man aus dem Radio kennt heute noch und dann wird es irgendwie wieder stärker. Ich glaube, wann hat er sich denn Hilfe geholt mit der Sucht?
Ja, eigentlich? Also die Hilfe kam schon in den 80ern. George Harrison war auch ein guter Freund von ihm und George, mit dem hat er viel Zeit auch in New York verbracht, erzählt von einer Geschichte, dass sie dann irgendwie die Nacht geredet haben und haben, es war morgens um 7 und die Sonne ging auf und dann sagte Elton wohl, George, kannst du denn bitte spielen? Here Comes the Sun. Und dann hat George Harrison die Gitarre genommen und das gesungen. Also das sind schon schöne Momente, aber auf der anderen Seite war George Harrison sehr, sehr kritisch und hart mit Elton. Hat immer gesagt, Elton, du musst aufhören, du musst jetzt aufpassen. Er nannte es Marching Powder. Das ist das Marschierpulver, weil Kokain im Ersten Weltkrieg benutzt wurde bei Armeen, amerikanischen, auch glaube ich der britischen, um die Ausdauer zu stärken.
Ach so, die Soldaten wachzuhalten.
Ja, okay. Das Marching Powder, also so wurde es genannt. Und Elton, das hat er dann selbst in einem Interview, da war ich echt schockiert, gesagt, er hätte an einem Stück 2-3 Tage immer so durchgemacht und hätte half an ounce. Und dann habe ich nachgeguckt, was bedeutet half an ounce. Und half an ounce sind 14 Gramm Kokain verpulvert. Und das sind Ausmaße, dass der Mann überlebt hat, ist ein wahres Wunder. Also wirklich, er muss eine starke Natur gehabt haben, weil das ist so exzessiv. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass er irgendwann war es dann vorbei. Also er hat dann 1990 oder kurz davor schon angefangen, einen Zug zu machen und war aber sofort erfolgreich. Andere Leute, wirft das ja immer seinem Freund Billy Joel vor, die machen 5-6 Entzüge und schaffen es aber nie richtig wegzukommen von Alkohol und Drogen. Und Elton hat es gemacht, einmal und seitdem, seit 1990, nicht mehr getrunken und keine Drogen mehr genommen. So hard that ain't like a man. I could fly like a bird. Some days had a place where I could land. I could have sworn we were all locked in. Man, that's what you say. I never knew it could hurt so bad when the power. The darkness. ist es wunderbar, dass das so funktioniert hat. Sein Leben hat sich auch insofern geändert, weil 90 lernte er dann seinen Mann kennen, David Furnish, glaube ich, einen kanadischen Filmemacher. Und das war also der Start der Familie und einer ganz, ganz neuen Zeit von Elton John.
Die offenbar auch einer glücklichen Zeit.
Ja, das eine ist sehr ja glückliche
sehr zu
Zeit,
finde ich so. Also,
ne, denn bisher war das also einfach, es wurde zwar Musik gemacht und erfolgreich auch Musik gemacht, also auch noch Ende der 80er Jahre, da gab es ein Album, das hieß Reg Strikes Back, also ein Rückgriff auf seinen wahren Namen.
Ach so, Reginald.
Daher Reginald, kommt das. Okay, genau. Ja. Und das war eine Antwort auch auf eine gerichtliche Auseinandersetzung mit The Sun, mit der britischen Boulevardzeitung, die in übelsten Geschichten ihm vorgeworfen hatten, er hätte irgendwas mit Rent Boys, also mit gemieteten Jungs, also mit Callboys zu tun. Und er hat das dann gerichtlich angefochten und bekam von der Sun 1 Million Pfund. Ausgezahlt. Also wenn, dann schon richtig. Und aber das hat ihn sehr, sehr belastet. Diese ganze Affäre und diese furchtbare Presse und die Nachrichten und diese Klatschspalten. Er war ja ständig in den Klatschspalten damals.
Aber das ist so ein Muster, was ich kann mich erinnern, dass wir bei Rod Stewart auch so eine Phase hatten, wo man dachte, genau. So, also okay, musikalisch lief es immer noch irgendwie, aber eigentlich ist das eine Boulevardgeschichte gewesen damals. Das ist schon irgendwie auch irgendwie ein bisschen tragisch, finde ich, dass das dann da so feststeckte irgendwie, ne?
Und es musikalisch steckte es wirklich so fest, dass Alben rauskamen, aber da waren immer nur 2, 3 gute Songs drauf, aber der Rest war doch eher disposable. Und das heißt also disposable, das Wort, hilf mir mal bei der Übersetzung, also
austauschbar.
Austauschbar. Ja. Oder man kann es auch mal wegwerfen. Und er hat selbst gesagt, er hätte eine Menge disposable Songs geschrieben, weil er eben auch so schnell schreibt. Also da macht Bernie einen Text und dann schreibt er schnell, wo er dann nachher vielleicht denkt, in 2, 3 Wochen, ach, so toll war der doch nicht. Ne?
1992 zum Beispiel kommt ein Album raus, das heißt The One, und der Song, der Titelsong, der ist erstaunlich gut, finde ich.
Klasse,
immer noch.
Ja.
Immer noch,
genau.
Ein toller Song.
So you're dancing up the ocean, running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, in the second that the hammer hits, reality runs up your spine, and the pieces finally fit.
Ein bisschen was von Rocketman, finde ich, aber es klingt auch schon sehr so dieser Sound,
also
so Keyboard-Sound ist es ja schon, ne? Also
auch in der Zeit, die Keyboards hat er damals, er hat gerne dieses Roland E-Piano benutzt dann, auch auf der Bühne, das fand ich dann immer schon komisch, weil er hat früher ja nun rein Flügel gespielt, macht er jetzt auch wieder übrigens, aber eine Zeit lang hat er nur auf diesem E-Piano gespielt. Es war stilistisch einfach ein anderer Weg, aber die Songs waren teilweise immer noch gut. Guck mal, in der Zeit, selbst bei diesem 88er Album, A Word in Spanish, auch ein guter Song. Oder eher dann Sacrifice auf dem Album danach. Sacrifice war so ein sehr, sehr gängiger, schöner Titel.
Ja, so geht das ja im Grunde genommen weiter.
Es geht immer weiter. Ja, und Duets, das Album mit den Duetten, das war auch beeindrucksvoll.
Ein genau, Duett jetzt hören wir mal in die Fassung rein mit George Michael.
Genau.
Don't Let the Sun Go Down on Me. Das fasst ja ein vergessener, aber auf jeden Fall ein nach verschütteter, untergegangener Song, der hier wirklich zum Strahlen gebracht wird.
See me once, see the way I feel.
ein Duettalbum. Das hat ja auch Frank Sinatra zum Beispiel gemacht. Und das ist so ein gängiges Ding, wenn, sagen wir mal, wenn Stars alt werden, singen sie ihre Hits nochmal mit denen. Da dachte man, also ich habe damals gedacht, also natürlich ist dieser Song toll, aber warum macht er das? Ist das, ist das so ein Rückblick oder war das eine Verlegenheit? Oder
ich weiß auch nicht, was das war. Ich glaube, es war auch ein Vertragsding, das erfüllt werden musste, weil ehrlich gesagt, ich habe mir nur noch einen anderen Song da rausgesucht, A Woman's Needs mit Tammy Wynette. Das ist auch schön. Und der Song mit George Michael, der Rest ist disposable, ist ehrlich gesagt zu vergessen. Und er ist aber jemand gewesen, der 92 dann offen auch in Interviews gesagt hat, dass er gay ist, dass er homosexuell ist, also ein neuer Partner und dann Öffentlichkeit einfach. Und das war auch sinnvoll, das zu tun, denn ich meine, da die 80er Jahre waren vorbei. Die 80er Jahre, die für Homosexuelle unglaublich viele Opfer und Tote mit sich gebracht haben durch die AIDS-Ansteckungen. Und Elton sagt selbst nachträglich, er hätte ein unglaubliches Glück gehabt, dass er sich nicht angesteckt hat in der Zeit. Und er hat dann 86 an einem Benefiz-Song teilgenommen. That's What Friends Are For mit Stevie Wonder und vielen, vielen anderen.
Diane Warwick und
Gladys Knight. Und der Song, der war ja für die amerikanische AIDS-Hilfe und brachte auch sehr viel Geld ein und sehr viel Publicity auch für den Kampf gegen AIDS. Und das hat Elton schon sehr bewegt. Und nach seiner, sagen wir mal, seinem Entzug und nach seinem dass er wieder im nüchternen Zustand war, sober, hat er selbst seine eigene AIDS Foundation, eine AIDS-Stiftung gegründet, die Elton John AIDS Foundation, die extrem viel Geld gegen AIDS, für den Kampf gegen AIDS zusammengebracht hat.
Und man weiß ja auch, dass Elton John, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber jahrelang die Party machte nach der Oscar-Verleihung. Man hieß es immer, ja, die Stars sind alle dann zu Elton John gegangen. Das war offenbar auch eine Party, wo man, ich weiß nicht, wie 10.000 Dollar Eintritt zahlte und dann Geld sammelte für diese AIDS Foundation.
Genau, die gab es dann immer jährlich und die gab es natürlich während der Pandemie nicht, aber die gäbe es auch sicherlich jetzt noch. Und das hat unendlich viel zusammengebracht und auch andere Konzerte und Veranstaltungen für die Elton John AIDS Foundation und auch eine wirklich verdiente Ehrung für seine humanitäre Arbeit, auch durch die Queen, die ihn dann 98 zum Ritter schlug. Und eine Ehrung, die dann 2020 nochmal erweitert wurde, da wurde er noch in einen höheren Orden aufgenommen.
Okay.
Also er hat alle großen Auszeichnungen erhalten, auch für diese Tätigkeit, nicht nur für seine musikalischen Tätigkeiten. Dafür hat er natürlich Dutzende von Grammys gewonnen und goldene Platinplatten ohne Ende. Aber eigentlich ist für ihn, glaube ich, die Arbeit für die AIDS Foundation die wichtigere.
Er schreibt zumindest in seinem Buch, schreibt er darüber, dass er eben ja auch sehr viele gute Freunde verloren hat. Freddie Mercury zum Beispiel, auch ein enger Weggefährte von ihm.
Und war
auch sehr schockiert, dass der eben so schrecklicherweise wie viele, viele andere zugrunde gegangen ist an dieser Immunschwäche. Und sagt eben, nachdem er dann clean ist, es war Zeit, auch was zurückzugeben.
Ja,
und das hat er dann ja auch gemacht. Und ich finde das ehrlich gesagt auch sehr beeindruckend. Und irgendwie ist man ja auch dann als, weiß ich nicht, Musikfan oder was, auch gnädig mit Menschen, die sagen, okay, mein Hauptaugenmerk war denn auch ein paar Jahre bei diesen Stiftungsgeschichten.
Er hat eben auch oft bei einem anderen Auftritt, hat er zum Beispiel mit Paul McCartney, zum Beispiel hat er dann ein Konzert für Montserrat gemacht und da hat er mit Paul McCartney Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gesungen und andere Stücke vom letzten von Abbey Road. Und das war auch schon sehr bewegend. Er hat deswegen das auch gemacht, weil das Studio in Montserrat war ja damals dem Vulkanausbruch zum Opfer gefallen. Die gesamte Insel ist ja praktisch verschwunden seitdem. Und George Martin hatte dort ein wunderbares Studio gebaut. Und da hat er auch
dieses Air-Studio.
Ja. Und da hat Elton diverse Platten aufgenommen und hat deswegen also auch an diesem Konzert für Montserrat 97 teilgenommen. Und 97 war natürlich ein anderes tragisches Jahr. Das war das Jahr einer seiner guten Freundinnen, nämlich von Diana Spencer, also von Prinzessin Diana, die starb, die tödlich verunglückte. Und er bat dann an, Bernie Taupin einen neuen Text zu schreiben für Candle in the Wind. Und das wurde veröffentlicht als Single und das hat er dann auch bei der Beerdigung, bei der Trauerfeier aufgeführt. Und die Single ist die meistverkaufte Single in der Geschichte. 33 Millionen Mal verkauft. Und das Geld alles für den wohltätigen Zweck, für den für die Stiftung von Lady Diana.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Und das war schon sehr bewegend. Er hatte sowieso, wie gesagt, eine sehr enge Beziehung zum Königshaus. Er war ein guter Freund von Princess Margaret.
Also der Schwester der Königin, ja.
Von der er sagte, die sei immer sehr, sehr einsam gewesen und die ja auch diverse Alkohol- und Drogenprobleme hatte. Die kannte er sehr, sehr gut und er hat da sehr, sehr enge Kontakte zu vielen. Anscheinend ist er ein Mensch, zu dem man auch kommt, der auch Leuten hilft. Wir haben das in der ersten Folge schon mal angedeutet. Leuten wie Eminem oder Rufus Wainwright, Pete Doherty und auch Lennon war ja eigentlich ein Freund, dem er geholfen hat. Und das zeichnet ihn auch aus. Er ist menschlich, glaube ich, ein sehr, sehr umgänglicher Mensch. Der sagte aber auch, dass er erst 1990 nach seinem Entzug seine eigene Persönlichkeit kennengelernt hätte. Mit 43 Jahren hätte er erst erkannt, wie man glücklich sein kann. Wie man nicht zwiegespalten in eine traurige, schüchterne Persönlichkeit und eine spektakuläre Bühnenfigur, dass man das beides zusammenbekommen kann. Und das hat er ist nur seitdem möglich geworden, seitdem er nüchtern geworden ist. Und das gibt einem schon zu denken, solche Dinge, die also hier eine Erkenntnis sind. Und
das ist sehr beeindruckend, finde ich, wenn man das dann so hört. Finde ich auch, das beinhaltet ja auch eine künstlerische Weiterentwicklung. Er hat dann ja auch über andere, na sagen wir mal, andere Dinge gesungen. Ich weiß, dass die Texte nicht von ihm sind, aber es hat ja eine andere Glaubwürdigkeit, wenn er dann eben, sagen wir mal, Abschiedssongs gesungen hat oder wenn er über, weiß nicht, Liebe gesungen hat. Er war ein doch dann glücklicher Mann eben in einer Beziehung. Das ist ja auch ihm sehr zu gönnen, finde ich.
Nach den 90er Jahren gab es dann allerdings das erste richtig gute neue Albumwerk 2001 und das hieß Songs from the West Coast. Und das dachte ich, erinnere ich mich auch, das ist ja wieder ein gutes Album. Da sind so viele gute Songs drauf, wie Emperor's New Clothes oder eine richtig wunderbare Liebesballade, I Want Love. Die ist also wirklich, gehört zu den größten in seinem ganzen Repertoire.
But it's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated. And I can't love, shop full of holes. Feel cold, don't feel nothing, just old scars. Toughening up around my heart, but I want love, just a different kind. I want love, won't break me down, won't break me up, won't fence me in.
Auch sehr lennenartig, in der Tat.
Stimmt. Ja, aber jetzt, wo du es sagst.
Sehr.
Du hast recht.
Ja.
Man kann es in der Tat richtig hören. Ich fand es aber, ehrlich gesagt, es wirkt ja hier auch wie eine Hommage, wie bei dem anderen Song auch, dem Song Empty Garden, über den wir schon gesprochen hatten. Und ich finde, man hat nie das Gefühl, er kopiert jemand oder das, er klaut sich irgendwo was weg. Nein, es ist, geht immer in diese Elton John-Geschichte trotzdem rein, ja, oder?
Der hat einfach eine unglaubliche Gabe, Melodien zu schreiben, wo man denkt eigentlich, ja, jetzt kennt man eigentlich schon alles. Man kennt diese Harmonien. Und er ist erstens ein Schöpfer großer Melodien. Er ist aber auch jemand, der musikalisch so gebildet ist, dass er immer wieder Harmoniewechsel einbaut und kleine Teile, um einen Song spannend zu halten.
You may not believe it, but I don't believe in miracles anymore. When I think about it, I don't believe I ever did for sure. All the things I've said in songs.
Das ist auch eine große Kunst. Es gibt viele, die können eine Strophe schreiben und einen Refrain und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das. Aber er baut immer kleine Teile ein, dass also eine Spannung erhalten bleibt. Die ist wirklich, da brauchst du ein großes Talent für und ein großes Können. Und das ist einfach ein Mann. Und dieses große Können ist ja auch genutzt worden für viele Musiken, die nicht mit seiner eigenen Musik zu tun haben, sondern mit Filmen und Musicals.
Die er geschrieben hat.
Er hat schon 71 oder 70 sogar schon eine Filmmusik geschrieben für den Film Friends. Und dann kamen noch viele, viele andere. Und am bekanntesten natürlich König der Löwen, The Lion King. 94 gab es den Zeichentrickfilm, den Animation. Film.
There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are.
Da hat er die Musik geschrieben und zusammen mit Tim Rice, der die Texte verfasst hat.
Ein großer Musical-Autor, ja.
Und das sind geniale Songs. Also ich meine,
ja, das sind auch richtige Elton John-Klassiker geworden. Ne?
Und Welthits, auch von anderen Künstlern gesungen. Also, und die Musicals laufen ja, also naja, König der Löwen wissen wir, läuft in der ganzen Welt ständig und ist sicherlich auch eine Quelle für eine Menge Tantiemen in der Tasche von Elton.
Ich wollte eben nochmal nachfragen, Elton John ist zumindest in meiner Wahrnehmung immer wieder auch auf Tournee gegangen. Hätte auch sagen können, ja. Okay, wisst ihr was, Leute, ich habe jetzt genug, ich möchte gern zu Hause mit meinem Mann sein, ich bin glücklich, zufrieden in meinem Haus, was weiß ich, keine Ahnung, und schreibe diese Songs und schreibe von mir aus auch dann Filmmusik oder Musical-Hits. Aber nein, Elton John hat es auch immer sehr geliebt, live zu spielen.
Ja, ich habe das irgendwann mal nicht verstanden, dass er, obwohl er schon so viele Erfolge hatte und so viel gearbeitet hat, trotzdem noch jedes Jahr oder wenigstens alle 2 Jahre auf längere, riesige Tourneen geht. Also entweder war das auch eine Quelle, um Geld zu verdienen, weil gerade die Tourneen haben bei Elton John unglaublich viel gebracht und sein Lebensstil war einfach so mit, weiß ich nicht, 6 Häusern in der gesamten Welt und dass er einfach das brauchte, kann ich mir eigentlich aber nicht denken, weil sein Geld auch investiert war in verschiedene Companies, also zum Beispiel Management Companies, Beteiligungen an anderen Dingen. Also ich glaube, der braucht das. Besonders
also live aufzutreten, meinst du?
Live aufzutreten. Okay. Einfach seine Musik ans Publikum zu bringen, ist einfach eine wichtige Sache für ihn, eine Leidenschaft. Und auch dachte ich, als er nun eine feste Beziehung, eine neue Partnerschaft hat, würde ihn das ein bisschen bremsen und ihn mehr zu Hause halten. Ist nicht so gewesen. Also er ist praktisch ständig unterwegs gewesen und nicht nur alleine, sondern auch mit Billy Joel. Mhm. Diverse Tourneen über Jahre, ich glaube 6 große Tourneen haben sie gemacht, haben unendlich viel Geld auch verdient. Sehr, sehr erfolgreiche Tourneen mit den beiden zusammen. Ein sehr, sehr gutes Konzept, weil die sich auch sehr ergänzen.
Faszinierend.
Sehr ähnlich sind manchmal und auch beide wunderbare Pianisten sind. Also was für eine gute Idee. Und insofern hat es mich schon gewundert, dass er das trotzdem immer noch macht. Also gut, dazu muss man wahrscheinlich jemand sein, der so eine Power, so eine Energie, so eine Leidenschaft hat.
Wahrscheinlich bringt ihm das ja auch dann wiederum viel Energie. Die Alben nämlich, die, wenn man jetzt so auf die Jahreszahlen guckt, da gibt es diese Songs From the West Coast 2001. Ja. 5 Jahre später kommt das nächste erst. Das ist dann für Elton John schon eine lange Pause.
Genau, ne? Das stimmt. Da waren dann die Pausen zwischen den Alben größer und dazwischen eben lange Tourneen. Das ist richtig. Er hat dann nicht mehr so viel Zeit im Studio verbracht. Also er hat dann das dann dosiert. Und das nächste Album, Captain and the Kid im Jahr 2006, ist praktisch die Folge 2 von dem Album Captain Fantastic.
Ah, okay, alles klar.
Also das autobiografische Album über die Geschichte von Bernie Taupin und Elton John.
Das über ihr Kennenlernen. Genau, ja.
Und das schließt praktisch da an. Der erste Song ist Postcards from Richard Nixon. Der handelt davon, wie sie nach Amerika kamen.
We heard Richard Nixon say, welcome to the USA. The common sense I sometimes lack has opened up a seismic crack. We've fallen in and I can't pull back. And I guess we'll have to stay. In open arms we put our trust. They put us on a big red bus. Twin spirits soaking up a dream. Fuel to feed the press machine. Happy years that were long and lean. We're finally on our way.
Der erste Teil, der handelte davon, wie sie in England versuchten, erfolgreich zu werden. Dieses ist jetzt der Start der großen Karriere. Und über New York, der Song Wouldn't Have You Any Other Way oder Tinderbox oder Old 67 and The Captain and the Kid. Das sind keine reine Lebensgeschichte. Das sind immer noch Songs, auch poetische Songs. Aber das ist das Thema, Teil 2. Und sehr, sehr gelungen, war kommerziell nicht erfolgreich, weil das anscheinend auch schlecht irgendwie zu verkaufen war, also als Marketing. Aber künstlerisch, also höchst gelungenes Album, wirklich.
Es gibt eine andere Zusammenarbeit, die, ich glaube, ein Herzenswunsch war von Elton John, zumindest liest sich das so in seiner Autobiografie, und das ist die mit Leon Russell. Im ersten Teil haben wir kurz über den auch gesprochen, ein Pianist auch, ich glaube, er spielt auch Gitarre, aber bekannt ist er als Pianist geworden, der vor allem Ende der 60er, Anfang der 70er, eine eindrucksvolle Erscheinung war, ein Rauschebart hatte, lange Haare und hat damals diese legendäre Band angeführt, die Joe Cocker so bekannt machte, Mad Dogs and Englishmen. Ja, Viel mehr weiß ich über den
nicht. Er ist praktisch der Mann hinter diesem Projekt und er hat also zum Beispiel große Songs geschrieben, zum Beispiel A Song for You ist ein Klassiker. Und er ist, wie gesagt, ein Studiopianist gewesen, der dann aber auch auf die Bühne ging und dann musikalisch Delaney und Bonnie, Joe Cocker und andere unterstützt hat und dann selbst auf Tournee gegangen ist. Und dessen Erfolg aber irgendwann nachließ, weil er auch große, wie üblich, Probleme hatte mit Alkohol und anderen Dingen und insofern seine Karriere absolut abgestürzt war, dass er nur noch in einem kleinen Bus, in einem rappeligen Bus durch die Staaten fuhr und in kleinsten Clubs spielte. Elton hat das dann im Interview erzählt. Er hatte, seitdem er ihn in L.A. damals getroffen hatte, 1970, keinen Kontakt mehr gehabt und fühlte sich schuldig auch, weil er diesen Mann so verehrte und liebte. Und hörte dann, dass der in Los Angeles in einem kleinen Schuppen in einem schlechten Stadtteil spielte, in irgendeinem Funky Club. Und hat dann Kontakt aufgenommen und hat dann vorgeschlagen, dass man zusammen ein Album aufnimmt. Damals war Leon Russell schon nicht mehr sehr gesund und das war 2009 aufgenommen, 2010 erschienen.
Das Album heißt The Union.
Ja, das heißt also Die Vereinigung und ist ein großes Album, wirklich.
Ganz toll. Wir hören mal gleich einen Song, ich würde gleich nochmal einspielen, aber viele von diesen Songs sind wirklich, wirklich großartig. Eine tolle Ballade ist zum Beispiel Never Too Old to Hold Somebody.
Think you gone out, don't flicker and fade. If you're gonna get lemons, then you do what they say. The wind makes you weary, oh, it knocks you around. Logs on a fire, beat sun shining down, but your heart.
Man würde spontan denken, da singt Willie Nelson. Das hat ein bisschen
Ähnlichkeit.
Ja,
Leon Russell hat so eine ähnliche Stimme. Aber das Album ist voller großartiger Songs, als ob Elton sich besonders viel Mühe gegeben hat. Er wollte seinem alten Freund oder seinem Idol helfen, war aber auch irgendwie angestachelt. Jetzt will ich es aber auch mal zeigen, dass ich es noch so richtig kann.
Okay.
Und er hat wirklich wunderbare Songs geschrieben hier, zusammen mit Bernie Taupin. Auch Songs mit Leon Russell zusammen. Aber es ist eine Platte, die auch wunderschön produziert ist von T-Bone Burnett, amerikanischem Alternative Country Produzenten, also der Amerikaner-Platten, sehr, sehr berühmte Sachen produziert hat, sehr erfolgreich geworden ist, der aber eine Art natürliche Note reingebracht hat, ein bisschen zurück in die Zeit von Tumbleweed Connection. Man fühlt sich zurückversetzt in diese Zeit. Und das war die erste Zusammenarbeit mit T-Bone Burnett. Zwei andere folgten dann noch. Aber dieses Album ist einfach eine Sensation gewesen.
Luther left us first light Friday morning. Little Dan and Becky wave goodbye. They're gonna have to share the weight together. Idle hands will see a good farm slowly die. Shout.
habe mir auf, also für die Vorbereitung dieses, dieser Podcast-Folge angeguckt, eine kurze Dokumentation, die beiden im Studio, also Leon Russell und Elton John und dann eben T-Bone Burnett in diesem, na, wie sagt man da, im Cockpit, sagen wir hier beim Radio.
Im Regieraum.
Im Regieraum, so ist es richtig. Und Leon Russell, der wirkt sehr, sehr alt und sehr gebrechlich, sitzt dann aber am Piano und spielt eine Ballade und Elton John, der ja wirklich, man muss sich das klar machen, 2010 ja nun in seinem Leben wirklich schon alles erlebt hat, der bricht in Tränen aus. Dem geht es so nahe, diesen Mann singen und spielen zu hören, der auch da offenbar belebt wird durch die Musik und dann irgendwie, weiß ich nicht, fallen die Jahre von ihm ab. Und Elton John kann sich nicht beherrschen und bricht in Tränen aus, weil es ihn so anrührt. Das ist irgendwie... Das ist ganz stark, muss ich echt sagen.
Ja, er hat dann auch Leon sehr, sehr geholfen. Erstmal durch dieses Album, der auf einmal dann wieder große Auftritte bekam. Und die Platte war auch sehr erfolgreich. Und Cameron Crowe hat diese Dokumentation gefilmt dazu. Und dann, das ist wieder typisch, Elton, der großzügige Mann ist. Er hat ihm einen Flügel gekauft, einen teuersten Flügel hat er ihm nach Hause geschickt und einen neuen Bus, weil der fuhr
immer ein Tourbus oder was?
Tourbus, der fuhr immer in einem alten klapprigen Ding rum und dann hat er ihm einen neuen Luxusbus geschenkt und mit dem konnte dann Leon Russell auf neue Konzerte fahren. Er hat das dann noch einige Jahre gemacht, ist im Jahr 2016 dann gestorben im Alter von 74 Jahren und hat sicherlich dessen letzte Jahre wunderbar verschönt.
Ja, das ist in der Tat eine tolle, tolle Sache. In dem Buch schreibt er wirklich am Ende des Kapitels über Leon Russell. Leon Russell war der Größte. Also wirklich, er hat mit seinem Idol gespielt.
Ja.
Ja. Aber die Zusammenarbeit mit T-Bone Burnett hat offenbar dann noch ein paar Alben weiter angehalten. Ne?
Ja. 2013 gab es dann The Diving Board. Und ehrlich gesagt, da waren auch klasse Songs drauf. Oscar Wilde Gets Out, also Oscar Wilde kommt raus, war ja nun auch im Gefängnis, deswegen solche Geschichten.
Freedom for the scapegoat, leaving Reading jail. Roomy eyes just pierced his heart like crucifixion nails. Shaking fists and razors gleam, you never stood a chance. When the ink ran red on Fleet Street, you turn your eyes to France. Humble, far from Dublin, chased across the waves. Your biting wit's still sharp enough to slice through every page. Destitute and beaten by the system of the crown. The bitter pill you swallow tastes the sweet of going down. And looking back on the great indifference, looking back at the limestone walls, thinking how beauty deceived you, knowing how life fools us all.
Also Bernie Taupin hat nicht immer über sich geschrieben. Er war eher ein Geschichtenerzähler, der irgendwie Figuren erfunden hat oder irgendwo hergenommen hat und darüber Dinge erzählt hat. Und das macht ja auch einen großartigen Texter aus. Also der nicht immer nur seine eigene Seele ausschüttet, sondern der eben auch einfach ein guter Geschichtenerzähler ist.
Ich finde trotzdem, ich möchte einmal noch darauf eingehen, wir haben das schon im ersten Teil ausführlicher besprochen, aber in einer Zeit, wo eben ja auch dieses Singer-Songwriter, sagen wir mal, Idee ganz stark war. Also jemand schüttet sein Herz in einen Song und singt ihn dann zur Gitarre, Piano oder eben mit einer Band, haben wir hier ja den Fall, ein Elton John bekommt Songs von Bernie Taupin geschrieben, also schreibt die Musik dazu natürlich, aber kriegt Texte dazu.
Ja.
Das ist eine tolle symbiotische Zusammenarbeit. Elton John weiß aber im Grunde genommen nicht ganz genau, worum es geht, weil es eben auch Lyrik ist und nicht erklärt wird. Aber trotzdem kriegt das ja Kraft und Tiefe.
Ja, das ist wirklich das Erstaunliche. Er nimmt dann den Text und macht daraus einen eigenen Song, weiß aber manchmal nicht, worum es bei dem Text geht. Aber wenn es um Liebeslieder geht, dann ist das auch kein Problem oder um Schmerz. Aber,
oder Trennung.
Aber bei anderen Geschichten, da ist es ja so, dass er dann manchmal wusste nicht, wer Livon ist, über den er da gesungen hat. Ne? Aber trotzdem hat er so inbrünstig über ihn gesungen, dass es also für jeden verständlich wurde. Und ja, das machte er nun auch weiter. Zum Beispiel hier auf Diving Board gab es noch ein anderes Lied, Home Again. Auch eine Sehnsuchtballade, ne? Also Heimat.
The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline. And all around me I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go back home, if I could go back home, if I never left, I'd never have known. Wind up in the end, spending all our time trying to get back home again.
Also, wir können jetzt trotzdem noch mal weiter durchblättern. Wenn
genau.
Wir weiter durch die Jahre blättern, möchte ich sagen, hier bei Elton John, bietet sich das ja fast an. Wonderful Crazy Night 2016, das ist erst vor 5 Jahren gewesen. Und dann hat er, wie viele auch, so Lockdown-Sessions gemacht. Die sind nicht alle so stark, aber auch natürlich irgendwie dieser Zeit ein bisschen geschuldet, oder?
Ja, Wonderful Crazy Night war noch ein wunderschönes Album mit dem Titelsong und anderen drei, vier anderen richtig tollen Songs. Auch wieder mit T-Bone Burnett. Aber dann fing er dann an, er beschloss, es muss jetzt Schluss sein und wollte auf eine Abschiedstournee gehen. Und die konnte er natürlich wegen der Pandemie nicht durchführen. Und jetzt führt er sie durch und hat aber die Zwischenzeit genutzt und eben während der Pandemie seine Kontakte genutzt und Musiker in der ganzen Welt angefragt und hat mit denen ein Album aufgenommen. Und das Album ist, sagen wir mal, gemischt. Da ist ein bekannter Hit drauf, Cold Heart, mit Dua Lipa. Aber sonst, ehrlich gesagt, es ist auch technisch ein bisschen seltsam. Da werden nur die Files eben übers Internet rübergeschickt und die Soundqualität ist schon sehr unterschiedlich. Also das hätte man nochmal netter produzieren und mischen können. Und am besten gefällt mir eigentlich da das Duett mit Stevie Wonder, Finish Line. Großartig. Und ganz bewegend ist ein Song, den Glenn Campbell schon mal aufgenommen hatte, I'm Not Gonna Miss You, auf seinem Abschiedsalbum. Und dann ist Glenn Campbell gestorben und Elton John hat dann diesen Song nochmal auf die Lockdown-Sessions raufgenommen und hat dann eine Strophe auch gesungen. Also ein posthumes Duett mit Glenn Campbell.
I'm not gonna miss you. Not gonna miss you. I'm never gonna
you cry. I'm never gonna know what you go through. All the things I say or do.
Und das ist auch wirklich sehr bewegend und sehr beeindruckend. Und ja, aber mein Gott, der Mann geht trotzdem auf eine 3-jährige Abschiedstournee.
Also, ja, er kommt auch nach Norddeutschland. Also die Termine sind, und es ist auch so, dass da, ich glaube, da waren erst ein Konzert zum Beispiel in Hamburg angekündigt, jetzt sind da noch 2 dazugekommen. Mhm. Er schont sich da auch nicht und er zieht das wirklich durch. Man könnte ahnen, dass das womöglich doch nicht der Schluss ist, dass er es doch nicht lassen kann.
Naja, ich weiß es nicht. Also es sollte 2018 beginnen, jetzt beginnt es 2022. Und die ersten Konzerte mussten nämlich ausfallen, weil er irgendwelche Krankheitsprobleme hatte, Gesundheitsprobleme hatte. Und jetzt wird es noch einige Jahre dauern und dann ist er auch, mittlerweile ist er ja 75, ist er dann auch, sagen wir mal, 77, 78 und dann ist vielleicht auch Schluss. Aber er hat auch natürlich sein Erbe gut verwaltet. Er hat diesen Film auch mitproduziert, Rocket Man, der auch ein großer Erfolg geworden ist, der praktisch auch sein Leben miterzählt. Er hat eine Familie. Er hat 2 kleine Kinder mit seinem Mann, David Furnish, und ja, noch sehr junge Kinder, ehrlich gesagt. Also ich glaube,
ja, das wird im Buch wird auch so beschrieben, dass er gesagt hat, also was möchtest du gerne von unseren Kindern miterleben? Also sowas wie, ne, Schulabschluss hier und Schulwechsel da und ich weiß nicht was. Und dann hat Elton John offenbar eine Liste gemacht und dann hat David Furnish zu ihm gesagt, dann musst du aufhören mit den Tourneen, weil das, sonst geht das eben nicht beides zusammen. Klar. Also man kann nicht alles haben. So.
Gut, er kann die Kinder jetzt mitnehmen, natürlich. Also es wird schon sicherlich für einen Lehrer gesorgt werden. Aber der eine Sohn ist, glaube ich, schon 9, der andere 7 oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Aber jedenfalls kleine Kinder. Aber auch das ist ja ein schöner Gedanke, dass das also ihm vergönnt gewesen ist. Und nun kommt er nun zur Abschiedstournee und
Farewell Yellow Brick Road heißt sie,
so passenderweise.
Sehr, genau, sehr schön, finde ich.
Die gelbe Backsteinstraße wird bis zu Ende durchgefahren und das ist schon bewegendes Ding. Also ich meine, natürlich sind das in großen Hallen die Konzerte. Ich persönlich bin ja immer ein Freund von Konzerten in kleineren Hallen, aber man bekommt es eben nicht so geliefert,
das wie man es eigentlich nicht, möchte. Nee. Nee, das kriegt man nicht.
Insofern ist das Problem. Aber trotzdem ist er, glaube ich, heute ein glücklicher Mensch, muss man ehrlich sagen. Nach so einer Geschichte, in der er so lange Jahre unglücklich und auch selbstzerstörerisch war, er hat unglaubliche Dinge erlebt und er hat unendlich große Persönlichkeiten getroffen, also die wir auch vorhin schon aufgezählt hatten. Viele Schauspieler, viele Künstler, Catherine Hepburn, Lennon, Bob Dylan, Harrison, Neil Young und so weiter, das zählen alle zu seinen Freunden und er ist, glaube ich, mit sich selbst sehr im Reinen und das ist ja auch schön.
Ein Wort noch zu den Tourneen. Man kann da ja gar nichts anderes erwarten, außer dass er viele, viele von seinen vielen, vielen großen Hits spielt.
Hast aber du
da
welche?
Hast du einen Lieblingssong von Elton John?
Na, ich würde sagen, Tiny Dancer ist für mich einer der aller schönsten Songs aller Zeiten. Aber auch Mona Lisas and Mad Hatters ist wunderbar. Oder andere Songs von Elton John, von dem Album. Also und 1-2 Songs auch von Tumbleweed Connection und so weiter. Also dieser Mann hat so viel Großes geschaffen, das ist schon wirklich so bewundernswert. Und man kommt sich nach so am Ende eines solchen Podcasts immer so vor, jetzt hat man wieder den Künstler so gelobt und hochgejubelt und wunderbar gefunden. Und so. Aber ehrlich gesagt, zu Recht.
Ja, nee, wir müssen uns nicht dafür schämen, Peter.
Okay.
Dann lassen wir jetzt einmal Elton John gleich zu Wort kommen und natürlich seine Musik erklingen. Das war der Podcast für heute. Der 2. Teil über Elton John. Den ersten Teil gibt es schon in der ARD Audiothek. Vielen Dank für heute.
Danke, Uke. Bis bald.
Bis bald.
You marry a music man, ballerina. You must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me. Tiny dancer in my head. tickets out for gone. Turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand in the auditorium, looking on. She sings the song.
Meerkohl, Meersenf, Salzmiere und die blühen in sämtlichen Farben von weiß bis lila, rosa. Also wirklich wunderschön.
Typisch norddeutsch, neugierig und nah dran. In dieser Staffel von Moin die Reportage gehen wir raus in die Natur.
Komm mal hier direkt hinterher, einmal durch den Matsch durch.
Ja, als Förster ist eine gewisse Akzeptanz und Resistenz gegen alles, was beißt, kratzt, kribbelt, nasse Füße verursacht, durchaus notwendig.
Wie geht eigentlich nachhaltige Waldwirtschaft im Harz? Wie kommt man dem Wolfsrudel in der Lüneburger Heide auf die Spur? Und wie werden Pflanzen und Tiere an der Küste geschützt?
Wir hatten dieses Jahr tausende kleiner Mini-Kröten. Die sind dann so groß wie ein Daumennagel, würde ich sagen. Also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr.
Moin, die Reportage Natur mit Niklas Schenk
und Karin Busche.
Wenn ich mich nicht täusche, will MV ja bis 2040 klimaneutral sein. Das ist 2045 sein. Um das zu erreichen, müssen wir pro Jahr 10.000 bis 20.000 Hektar Moor wieder vernässen, in MV allein.
Moin, die Reportage stellt norddeutsche Umweltaktionen und Initiativen vor und wir treffen Menschen, die sich für die Natur engagieren, da wo sie was bewegen. Draußen.
Jeden Tag hört man tausendmal das Wort Biodiversität. Es wird aber nichts gemacht. Und ich führe, hier wird was gemacht und deswegen bin ich dabei.
Moin, die Reportage Natur gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.